B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Nerz. Sind das nicht die armen Tiere, denen immer das Fell abgezogen wird? Meine Mutter verstand nicht, worum es in dem neuen Buch ihres Sohnes gehen sollte. Wahrscheinlich ein Generationenproblem, dachte ich. Immerhin ist sie schon über 80. Ich setzte noch einmal zur Erklärung an und diesmal legte ich mehr Wert auf die Aussprache. Nein, nicht der Nerz. Nerds. Wobei ich das R nur ganz leicht anrollte. Nerds. Das sind die Freaks mit den dicken Brillen und den fettigen Haaren. Immer gut für einen einstündigen Vortrag über irgendein abseitiges Thema, das niemanden interessiert. Nerds eben. Ihr hattet in eurer Schule bestimmt auch welche. Meine Mutter überlegte eine Weile, dann antwortete sie, nee, so etwas gab es bei uns nicht.
Sie hören die Stimme von Dr. Jörg Zittlau. Er ist unser heutiger Gast der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz, Thema Nerds. Daniel Stender aus der Online-Redaktion. Daniel, du hast mal geschaut, wie Wikipedia Nerds definiert.
Ja, und ich habe sogar auch geschaut, was der gute alte Duden dazu sagt. Und der gute alte Duden sagt, ein Nerd ist ein sehr intelligenter, aber sozial isolierter Computerfan. Und Wikipedia sagt es eigentlich ganz ähnlich. Und zwar, ich zitiere, ein Nerd ist ein gesellschaftliches Stereotyp, das besonders für in Computer oder anderen Bereichen oder andere Bereiche aus Wissenschaft und Technik vertiefte Menschen steht. Also ein sehr intelligenter, vertiefter, isolierter Mensch.
Dann möchte ich noch vorstellen, Stefanie Gebert aus der Nachrichtenredaktion. Stefanie, würdest du Nerd beschreiben?
Also das Erste, was als Bild einem einfällt, ist ja die kategorische Nerd-Brille, die definitiv auf der Nase sitzen muss. Das ist zumindest das, was man so als Bild als Erstes hat. Die Technik ist auch etwas, was man irgendwie assoziiert. Also dass es irgendwie was mit Technik zu tun hat. Ja, und isoliert ist jetzt so ein, klingt sehr böse, aber schon jemand, der so eine Schwierigkeit hat, mit anderen Menschen besonders gut zu kommunizieren vielleicht.
Jörg, du hast scheinbar eine Faszination für Nerds gehabt, denn dein Buch Nerds, wo eine Brille ist, ist auch ein Weg. Das ist im letzten Jahr, Ende des Jahres erschienen. Was war die Motivation für das Buch?
Weil ich einfach festgestellt habe, dass die Nerds immer mehr Einfluss in unserer Welt bekommen. Man sieht das ja an solchen Leuten wie Mark Zuckerberg, Bill Gates und auch Steve Jobs, dass dort einfach eine Menge abgeht. Sogar der Präsident von den Vereinigten Staaten, Obama, hat vor einigen Monaten also ein ganzes Kompendium dieser Nerds zu sich eingeladen. Und sagen wir mal, vor 5, 6 Jahren, da hätten die im Weißen Haus noch nicht mal niedere Tätigkeiten machen dürfen.
Also ist deine These auch so, dass Nerds immer mehr Einfluss bekommen? Das war deine Motivation und du wolltest dann schauen, gab es die eigentlich schon immer?
Erstens gab es sie schon immer, das war die Frage, die sich mir stellte, weil ich konnte einfach nicht glauben, dass dieser Typ von Mensch wirklich spezifisch mit der Computertechnologie verbandelt ist. Es ist, glaube ich, eher andersherum, dass die Computer heute ein wunderbares Habitat für diese Menschengruppe bildet. Da fühlen sie sich einfach wohl, aber es gab sie schon sehr lange. Und das Zweite, was ich eben auch untersuchen wollte und was mich fasziniert hat, ist eben, dass dieses Image, das der Nerd hat, heute sehr diffizil ist. Also auf der einen Seite hat er immer noch den Ruf, ein Fachidiot zu sein. Und auf der anderen Seite ist halt auch heute doch jeder irgendwie froh, wenn er so einen Nerd in seiner Bekanntschaft oder seinem Freundeskreis hat, weil das ist dann halt derjenige, der dann auch mal das abgestürzte Windows-Programm wieder in die Gänge bringen kann.
Ich habe notiert, in den nächsten 90 Minuten wollen wir folgende Dinge klären. Wir wollen den Nerd noch ein bisschen genauer definieren. Du hast 14 Kategorien oder Kriterien entwickelt, die so einen genannten Nerd ausmachen sollen. Und dann hast du geschaut, treffen diese Kriterien auf bestimmte Personen zu? Ja, nein. Das wollen wir klären. Dann wollen wir über Nerds in der Antike, in der Philosophie, in der Kunst, aber auch in der Gegenwart sprechen. Aber vor, lieber Jörg, müssen wir dich kennenlernen. Wir haben schon gehört, dass deine Mutter gerade eben gesagt hat, Nerds sind das nicht die Tiere, denen man mal das Fell abgezogen hat. Wie würde deine Mutter dich beschreiben?
Oh, das ist schwer zu sagen. Also die hatten mit Sicherheit, als ich klein war in der Kindheit, die hatten so ihre Probleme mit mir. Oft wird mir auch von Bekannten die Frage gestellt, ob ich denn selbst ein Nerd sei. Also ich habe schon einige Züge davon, aber ich würde einfach mal sagen, eigentlich bin ich zu doof dafür. Also mich zieht es eher zum Allgemeinwissen, während der Nerd ja schon ein sehr großes Spezialwissen hat.
Du hast ja auch einen Doktortitel. Ist jeder Träger eines Doktortitels nicht automatisch ein Nerd?
Naja, wir haben ja an Gutenberg gesehen, dass das nicht der Fall sein muss.
Beschwerdebriefe bitte an.
Also der war ja sogar, sagen wir mal, ein oder ist es noch heute ein absolutes Feindbild der Nerds. Ich meine auch diese Plattform Guttenplug, die sich also gegen ihn richtete, da hat er ja nun wirklich also auch ein Trommelfeuer aus dieser Seite bekommen. Und das liegt einfach daran, die Nerds sind wirklich sehr leistungsorientierte Menschen. Das heißt, man darf seine Verdienste nur dann einstreichen, auch wenn man etwas dafür geleistet hat. Und das haben sie halt bei Gutenberg nicht gesehen und deswegen ist der Nerdzorn auf ihn übergegangen.
Aber du hast gerade falsche Bescheidenheit gehabt, denn wenn man sieht, welche Anzahl an Sachbüchern du im Jahr schreibst, dann ist das schwer beeindruckend. Wie viel waren das im letzten Jahr?
Also im letzten Jahr sind zwei erschienen. Also insgesamt, das haben dann auch die Nerds von Wikipedia mal ausgerechnet, habe ich über 60 Bücher geschrieben.
Das ist schon beeindruckend. Was machst du, wenn du keine Bücher schreibst?
Also ich schreibe dann halt für Zeitungen und Zeitschriften eben im Wissenschaftsbereich. Also das ist auch meine Profession, so verstehe ich mich. Ich übersetze Wissenschaft für die Leute so, dass sie es verstehen können.
Wir haben jetzt gerade deine Mutter gehabt, die hat dich, du hast gesagt, die würde dich so ein bisschen schwierig beschreiben. Wann hat sie dich denn eigentlich zur Welt gebracht?
1960 im Januar.
Und du bist dann aufgewachsen in?
Düsseldorf, im Rheinländer.
In Düsseldorf. Und wir haben jetzt eine Leitung nach Bremen zu dir. Du sitzt nicht hier im Studio. Warum jetzt Bremen?
Das ist einfach spontan so gekommen. Den Job, den ich jetzt mache, gerade im neuen Internetzeitalter, im Nerdzeitalter, den kann ich überall da machen, wo es eine Steckdose gibt und mich dann irgendwo mit der Welt vernetzen kann.
Aber in Bremen gibt's vielleicht noch nicht so lange Strom.
Also vielleicht stellen sie uns den hier bald wieder ab, weil wir kein Geld haben. Aber lange haben wir ihn schon.
Also es gibt keinen speziellen Grund, warum du gerade in Bremen bist.
Ja, also wir waren vorher in Mittelfranken und da waren unsere Kinder noch sehr klein gewesen. Und wir wollten vor der Einschulung also Klarheit haben, was da passiert. Und wir konnten uns halt nicht vorstellen, dass die mit einem zünftigen Servus irgendwo nach Hause kommen. Und da haben wir gesagt, wir müssen da irgendwo anders hin.
Und Dann lieber Moin Moin.
Da stand dann Hamburg und Bremen zur Auswahl und nachher ist es Bremen geworden, was auch daran lag, dass hier die Immobilien preiswerter sind.
Dann stell dir mal vor, du bist auf einer Geburtstagsfeier von irgendeinem Verwandten und der Onkel Heinz kommt auf dich zu. Na Jörg, was machst du eigentlich beruflich? Was sagst du dann?
Ja, das ist immer ein Problem. Schriftsteller traut man sich ja schon gar nicht zu sagen, weil da kommt die nächste Frage und davon kann man leben. Es ist einfach so. Journalist traut man sich auch nicht zu sagen, weil wenn man die Hierarchien nimmt, Allensbach macht ja immer Umfragen, was das Berufsimage angeht. Und da sind ja die Journalisten immer ganz weit unten. Ich glaube, nur noch der Buchhändler ist da drunter. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum ausgerechnet der Buchhändler da drunter ist. Jedenfalls die Journalisten sind im Image ganz unten. Also das ist halt schon recht schwer. Und wenn ich dann sage, was ich bin, also Wissenschaftsjournalist, dann wird es bei Onkel Heinz wahrscheinlich auch schon aufhören, da würde er mich nicht mehr verstehen.
Und er würde auch nicht mehr nachfragen, sondern würde nochmal nachschicken.
Genau.
Die Frage, an welchen Themen arbeitest du momentan?
Also ich hatte eigentlich vorgehabt, wieder Richtung Tiere zu gehen, weil ich auch mal ein paar Bücher über Pleiten und Pannen in der Evolution geschrieben habe. Aber es sieht jetzt wohl so aus, dass mein nächstes Thema sich damit beschäftigt, was eigentlich dafür sorgt, dass ein Mensch richtig alt wird. Weil es gibt ja da so viele Tipps. Man soll grünen Tee trinken, Knoblauch essen, viel Sport machen oder viel Sex oder am besten gar keinen Sex machen oder dergleichen mehr. Und ich habe irgendwo den Eindruck, das lange Leben ist entweder im Erbgut und das andere ist dann eben, dass man eigentlich ein sehr beschauliches, ruhiges und eben unaufgeregtes Leben führt, was heute aber blöderweise keiner mehr will.
Wir haben noch einen Studiogast hinzubekommen. Katrin Ohlendorf ist da. Sie ist verantwortlich heute für den Hörsaal, der heute Abend gesendet wird ab 20 Uhr. Katrin, wie würdest du einen Nerd definieren?
Guten Abend erstmal.
Hallo.
Schwierig. Eigentlich bin ich ja hier, obwohl ich nach Hause wollte, bin ich hierher gekommen, damit mir das mal jemand erklärt. Also mir wird immer gesagt, ich habe ein Faible für Nerds. Es gibt auch Leute, die behaupten, dass ich nerdige Tendenzen habe, aber definieren finde ich jetzt sehr schwer.
Dann wäre die Frage, würdest du auf Frank Zappa stehen?
Ja.
Jörg, du hast gesagt, der ist absolut ein Nerd.
Ja, der macht Nerd-Musik und der war in der Musikgeschichte, glaube ich, der größte Nerd überhaupt.
Dann hören wir den kurz und dann klären wir die Kriterien, die ein Nerd erfüllen muss, damit er ein Nerd ist. Wir fragen uns, was zeichnet einen Nerd aus? Wir haben festgestellt, Frank Zappa könnte einer sein. Wir haben diese Frage auch auf Facebook gestellt. Daniel, gibt es da schon Antworten?
Ja, es gibt schon ein paar Antworten und die meisten beziehen sich vor allen Dingen auf diese legendäre Nerd-Brille, so ein recht dickwandiges Gestell, was zurzeit auch modern ist. Guido Westerwelle hat so eins. Frank-Walter Steinmeier hat auch ein ähnliches. Und die meisten Leute heben eigentlich auf diese Brille ab. Also Bernd B. Jungwirth sagt, Buddy Holly würde sich im Grab umdrehen, wenn er das sehen könnte. Und Obermannkind, so nennt der Benutzer sich hier, sagt, in puncto Brille überschneiden sich Nerds und Hipster. Es scheint so ein bisschen eine definitorische Klippe zu sein, der Nerd.
Dann schauen wir mal, wir haben heute das Mikrofon in der Redaktion bei D-Radio Wissen umgereicht und haben gefragt, was ist ein Nerd?
Also für mich gibt es zwei verschiedene Arten von Nerds. Die richtigen Nerds und die gewollten Nerds. Und die richtigen Nerds sind eigentlich die, die sich immer noch gerne zu Hause verschanzen mit irgendeinem Bastelkasten oder irgendeinem Ingenieursprojekt und die vielleicht auch viel Zeit am Computer verbringen, um da tatsächlich rum zu experimentieren. Die haben dann die Brille, weil sie die Brille wirklich zum Sehen brauchen, weil sie zu viel Zeit am Computer verbracht haben. Und die anderen sind die, die sich die Brille mit Fensterglas kaufen, die gerne so jemand wären, aber es eigentlich nicht sind.
Ja, Nerd ist eigentlich ein Typ, der total mit seiner Sache beschäftigt ist und sich vollkommen da reinhängt. Nerd ist eigentlich ein ganz sympathischer Typ.
Vom Aussehen her denkt man ja immer an diese riesigen Nerd-Brillen, wie sie ja auch so schön genannt werden. Ansonsten, ich glaube, das Klischee, ein Nerd ist jemand, der sehr viel vorm Computer sitzt und wenig Kontakt mit der Außenwelt hat. Oder, das wäre so ein Computer-Nerd, oder natürlich ein Nerd, vielleicht auch einfach jemand, der so ganz spezieller Fan von irgendwas ist und da so viel Spezialwissen angehäuft hat, dass andere Leute ihn sehr seltsam finden, wenn er da so ins Detail geht.
Nerd, Nerd, Nerd. Also ich musste so spontan an so eine kleine Gruppe bei den Simpsons denken. Da gibt's nämlich so eine kleine Gruppe von Computerfreaks, die halt auch Außenseiter sind in ihrer Schule und sich aber darüber einfach wieder so eine Identität schaffen und auch gar nicht so unglücklich wirken in ihrer Außenseiterrolle.
Jetzt dürfen Sie raten, was ist das Thema heute in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz? Richtig Nerds. Denn Jörg Zittlau hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Nerds. Und wo eine Brille ist, ist auch ein Weg. Und er ist uns zugeschaltet aus Bremen. Jörg, ja. Du hast jetzt die Umfrage gehört. Du hast Reaktionen von Facebook aufgenommen. Du hast 14 Kriterien entwickelt, die einen Nerd auszeichnen. Können wir diese 14 Kriterien, wir haben jetzt im Studio die Stefanie, den Daniel und die Katrin, wollen wir anhand denen quasi diese Kriterien ein bisschen mal darstellen? Was wäre das erste Kriterium für einen Nerd?
Also bestimmt die Intelligenz. Also Nerds sollten schon hochintelligent sein. Aber
Moment,
muss man noch einschränken, hinzufügen. Die möglicherweise lässt sich nicht über einen normalen Intelligenztest messen. Also ich kenne eine schöne Anekdote. Da hat mal ein Professor mit so einem nerdigen Typen einen Intelligenztest gemacht, einen extra offenen gehaltenen Test. Und da wurde einfach gefragt, was kann man mit einem Ziegelstein machen? Und die meisten Leute antworten natürlich, da kann man Häuser mitbauen, da kann man Dächer mitdecken und dergleichen mehr. Und ein Nerd, der würde nämlich möglicherweise auch antworten, ja, das kann man zum Duellieren nehmen, indem man den Ziegelstein 10 Schritte sich voneinander entfernt, damit den Ziegelstein aufeinander wirft. Oder man kann beispielsweise den Ziegelstein dazu nehmen, eine Colaflasche zu zertrümmern und solche schrägen Geschichten.
Naja, einfach zerstören. Vielleicht ist da viel Aggression dahinter.
Ja, aber da kommen dann eben auch noch so Sachen, dass man das als Briefbeschwerer nehmen kann oder eben auch um einen zerknitterten Pyjama wieder gerade zu machen, indem man das zwischen die Ziegelsteine legt. Es sind halt solche Sachen, die würden Sie in einem normalen IQ-Test nicht finden. Der würde da ziemlich schlecht sogar abschneiden. Da müssen Sie wirklich einen solchen offenen gehaltenen Test nehmen. Und das ist dann eben das Problem beim Nerd. Er ist eigentlich hochintelligent. Von Einstein beispielsweise, das war ja auch ein Nerd, sagt man, wenn man das heute umrechnen würde, er hätte ungefähr ein IQ von 150. Das ist schon recht beachtlich.
Auf Facebook hat uns gerade Fabinski Lehmann geschrieben und er sagte, meine Oma ist Kartoffelsalat-Nerd. Insofern nur so. Mal eingestreut.
Sie hat Kriterium 1 schon erfüllt, also Intelligenz. Kartoffelsalat-Nerd. Punkt 2.
Ja, das ist halt, das passt dann vielleicht zum Kartoffelsalat. Drumherum ist weit weg, also das ist der Nerd-Tunnel. Das kennt man auch von dem Film damals, der über Mark Zuckerberg gedreht worden ist, der auch immer diese Kapuze aufhat, das hat er ja tatsächlich auch. Und dann wirklich diese Kapuze auch der heutigen Sportpullover ist es ja eigentlich. Das ist eigentlich nichts anderes als die Fortsetzung der alten Mönchskutte. So sind die damals in den Klöstern auch rumgelaufen, nur da haben sie eben den Tunnel zum lieben Gott gehabt und heute haben sie eben den Tunnel zum Computer. Das ist die einzige Änderung, die da stattgefunden hat.
Also halten wir fest, ein Mönch ist auch ein Nerd oder könnte ein Nerd sein. Zumindest ein Kriterium würde ein Mönch erfüllen. Katrin, würdest du dich bei Punkt 2 auch sehen? Hast du auch irgendwie den Tunnel?
Ich würde jetzt gerne behaupten, nein. Manchmal leider ja. Also gerade, wenn ich auf was fokussiert bin. Ich hab gerade tatsächlich über Verbindung von Punkt 1 und Punkt 2 nachgedacht. So Intelligenz und Tunnel. Und habe irgendwie so ein bisschen an Inselbegabung gedacht. Okay. Und ich glaube, so fühle ich mich manchmal, gerade wenn ich so einen Hörsaal mache und den ganzen Tag mich mit Quantenphysik auseinandersetzen muss, dann weiß ich nicht mehr die Namen meiner Kollegen. Also das könnte man vielleicht auch so als Tunnel sehen.
Daniel, Stefanie, Ingo, mein Name, falls du die heute Abend vergessen haben solltest. Da können wir jetzt kurz noch einflechten. Was hören wir heute Abend im Hörsaal ab 20 Uhr bei D-Radio Wissen?
Ah, da geht's heute mal ausnahmsweise nicht um Physik und so komplizierte Sachen. Es geht um die erste Liebe, also Emotion pur. Und zwar hören wir Nikolaus Wegmann, das ist ein Literaturwissenschaftler, der sich die Frage gestellt hat, warum die erste Liebe so dauerhaften Erfolg als Thema in Literatur, Film und so weiter hat. Und er seziert dann zum Beispiel Turgenev und das klingt dann auch streckenweise ein bisschen nerdig, aber ich kann da sehr gut zuhören.
Liebe und Nerds, Jörg, passt das?
Jein. Also das kann schon passieren, dass die in der Beschäftigung mit ihrer Sache, das ist ja ihre Sache, ihr Lebensinhalt, tatsächlich die Welt und dann eben auch das andere Geschlecht oder das gleiche Geschlecht, jedenfalls die Liebe, einfach um sich herum vergessen. Das ist dann schon eine Möglichkeit. Aber es kann durchaus vorkommen, dass die dann auch mal einen Partner finden und dann sogar sehr treu sind, klar, weil sie ja nicht die Ablenkungen haben. Oder aber, das war beispielsweise auch bei Albert Einstein der Fall, die schließen dann mit einer Frau ab und das wird dann so radikal gemacht, dass wir also als Außenstehende vollkommen entsetzt sind und sich denken, wie kann man als Mensch so brutal sein?
Welche Punkte haben wir noch?
Wir haben dann natürlich die Einsamkeit des Nerds. Ja, er beschäftigt sich eben ja vornehmlich in seinen Kämmerlein mit der Sache. Und was aber vielleicht noch viel bemerkenswerter ist, ist die Moral der Nerds. Also die haben eine sehr straighte Moral. Das sieht man also auch bei Mark Zuckerberg. Wir wundern uns da oft darüber, wie entschieden er auch es ablehnt, Facebook eigentlich für ein paar Milliarden zu verkaufen. Er macht lieber weiter, weil er einfach sein Projekt weitermachen will. Er lässt sich da auch überhaupt nicht reinreden. Und auch bei Bill Gates sehen Sie ja beispielsweise eine sehr ausgeprägte Moral. Der hat ja tatsächlich gesagt, dass er bis zu seinem Lebensende 95% seines Vermögens, was ja über 50 Milliarden Dollar schwer ist, tatsächlich für gute Zwecke ausgegeben haben will.
Moral, Stefanie?
Natürlich bin ich ein hochmoralischer Mensch. Was soll ich jetzt anderes sagen?
Der Tunnel, intelligent.
Der Tunnel habe ich jetzt mal kurz überlegt, würde mir jetzt nichts einfallen. Außerdem hasse ich es. Habe ich gesagt, dass ich unbedingt ein Nerd sein will? Nö. Hasse ich es, was auf dem Kopf zu tragen und ständig so seitlich begrenzt zu sein, was so den. Ich schaue mich lieber um. Das trifft nicht zu. Und Einsamkeit hatten wir jetzt gerade als Thema. Mhm. Das ist ja auch, was mich interessiert, weil wir gerade bei der Kutte und den Mönchen waren. Das heißt, jeder Mönch ist auch ein Nerd. Ich glaube nicht, dass jeder Mönch so intelligent ist. Wir kennen die Jesuiten, die sind bekannt dafür, dass sie besonders viel getan haben für Theologie, Philosophie, aber jeder Mönch ein Nerd?
Nee, ich glaube, die erfüllen ein Kriterium
davon. Ja, ein wesentliches. Also bei den Jesuiten, wie du schon sagtest, ist es natürlich dann aber auch noch die überragende Intelligenz, da kommt das also auch noch hinzu. Ne?
Okay, lass uns weitere Punkte haben, damit wir sehen, ob wir ein Nerd sind oder nicht.
Ja, also die Nerds hängen überhaupt nicht an Kleidung, das ist denen total Schnuppe.
Also, da falle ich raus.
Es gibt allerdings auch einige prägnante Gegenbeispiele. Aristoteles beispielsweise, der war richtig eitel. Aber und auch in der Kunst Salvador Dali, der hat ja richtig kostümiert sich. Und da ist aber tatsächlich die Absicht, über die Klamotten, über die Extravaganz der Kleidung davon abzulenken, von der eigenen Verletzlichkeit. So nach dem Motto, die Leute, die sollen auf meine Kleidung gucken, auf meinen äußeren Habitus, damit sie nicht irgendwelche blöden Fragen nach meiner Persönlichkeit stellen. Das findet man beim Nerd auch. Aber ansonsten natürlich in heutiger Zeit eine Gleichgültigkeit gegenüber Klamotten. Das sieht man eben auch bei Mark Zuckerberg, der hat 15 graue T-Shirts in seinem Schrank. Und läuft tatsächlich Winter wie Sommer mit Adiletten durch die Gegend und einer Badeshorts. Also dem ist es wirklich restlos Schnuppe.
Okay, Klamotten, weitere?
Also dann, was gerne strittig ist, was man gerne vom Nerd behauptet, diese Fachidiotie. Ich habe mit diesem Begriff ziemlich große Probleme, weil Fachidiot eigentlich impliziert, dass der betreffende Mensch ja in seinem Fach ein Idiot ist. Das ist ja Quatsch. Man meint natürlich jetzt damit, dass der nur sich in einem Fach auskennt und sonst halt nichts. Das heißt, diese Inselbegabung. Aber das kann man so auch nicht sagen. Die haben halt einige wenige herausragende Begabungen und das andere ist dann halt einfach normal. Und wir normalen Menschen interpretieren das dann gerne als Fachidiotie, so nach dem Motto, naja, der weiß ja nur das eine, sonst ist in dem anderen mir unterlegen, was aber nicht unbedingt der Fall ist. Ich gebe hier nochmal das Beispiel Aristoteles, das war als Philosoph, kannte der sich in Physik, in Zoologie und eben in Ethik und Mathematik und allem Möglichen aus. Und selbst Mark Zuckerberg ist bekannt dafür, dass er in irgendwelchen Sitzungen klassische Zitate von Vergil oder wem auch immer von sich gibt, auch wenn dann keiner begreift, warum er es eigentlich macht, weil es überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, aber er macht es, weil er es abrufen kann.
Okay, Sie fragen sich vielleicht vom Radio, warum wir gerade diese Kriterien durchgehen. Ich hatte ja schon eingangs erwähnt, dass wir so ein bisschen die Geschichte abschreiten wollen, von der Antike bis in die Gegenwart. Was für Menschen könnten ein Nerd schon in der Antike gewesen sein? Und deshalb brauchen wir die Kriterien, um die an gewissen Leuten wie Aristoteles anlegen zu können. Im Schnellformat, welche haben wir jetzt noch vergessen?
Ja, der Thales von Milet ist mit Sicherheit einer. Da trifft auch das mit der Sexualität zu, dass ihn das...
Ich meine eher die Kriterien.
Ach, die Kriterien, okay. Ja, der Nerd ist ein Antikörper. Das heißt, der kümmert sich nicht um seine Körperlichkeit, Sport will er eigentlich nicht. Die Ernährung ist schlecht, der moderne Nerd, der lebt von Kartoffelchips, massenweise
Kartoffelsalat,
Cola.
Kartoffelsalat haben wir gerade gehört.
Ja, Kartoffelsalat, Würstchen, sage ich jetzt mal, und Fertigpizza natürlich, das ist ja gerade beim Computer-Nerds die Nahrung Nummer eins.
Also sind etliche Klischees dabei.
Es sind Klischees dabei, aber die Antikörperlichkeit ist einfach natürlich auch ein Merkmal eines vergeistigten, eines verkopften Menschen. Das muss man so sehen. Dazu gehört beispielsweise auch das Problem mit der Hygiene. Von Steve Jobs ist bekannt, dass er seine Füße in der Kloschüssel gebadet hat, wenn es ihm zu heiß wurde. Mhm. Das würden wir nicht unbedingt machen.
Naja.
Wobei das schon eine originelle Idee ist, weil die Kloschüssel, die wird ja immer durchgespült. Da sagen ja Mikrobiologen immer, die Kloschüssel ist eigentlich sauberer als bei uns im Kühlschrank, weil der wird nicht durchgespült. Ne? Mhm. Und das sind dann halt alles so Geschichten, die man bedenken muss.
Okay, du hast daraus ein Buch gemacht und wir haben jetzt quasi das erste und zweite Kapitel so ein bisschen abgehakt. Jetzt ist die Frage, wie recherchiert man dann? Du bist dann durch Biografien gegangen, hast dann die Kriterien angelegt, hast gesagt, nee, also der definitiv nicht. Aber wie viele Kriterien muss denn einer erfüllen, um dass er das Prädikat Nerd bekommt?
Ja, sagen wir mal, von den 14 Kriterien, die ich aufgestellt habe, müssten es also 9 oder 10 sein. Aber ich sage das jetzt ganz bewusst, weil wir ja auch in einer Wissenschaftssendung sind, einem Wissenschaftssender sind, das ist natürlich einfach willkürlich von mir aufgestellt.
Das heißt, wir machen alles heute mit einem gewissen Augenzwinkern und du hast uns auch Musik beschert, mhm, quasi. Du hast John Lee Hooker mit This Is Hip gewünscht. Warum hören wir den Song?
Ja, weil ich ein erklärter Liebhaber der Bluesmusik bin und John Lee Hooker ist eine Legende im Blues, keine Frage.
Dankeschön. Wir haben gelernt, dass Mark Zuckerberg, Bill Gates, wen haben wir noch?
Steve Jobs.
Aristoteles.
Dass die alle eins sind, nämlich ein Nerd. Und Stefanie, du hast gerade, während die Musik lief, eigentlich die entscheidende Frage gestellt.
Danke.
Die diese Sendung ausmacht.
Ja.
Die ganze Dramaturgie.
Ich habe festgestellt, dass ich bei zwei Dingen schon mal sagen kann, stimmt nicht.
Bei dir,
den Kategorien,
oder?
Genau, für mich, wenn ich das jetzt auf mich beziehen würde. Und die Frage wäre, stimmt es denn grundsätzlich, dass es hauptsächlich Männer gibt? Also wenn wir jetzt uns die Reihe auch angucken, die wir bisher besprochen haben als Beispiele, meine Frage, gibt es auch weibliche Nerds?
Jörg Zittlau wird die Antwort geben. Er hat das Buch geschrieben, Nerds. Und Jörg, du hast hauptsächlich Männer in dem Buch.
Ja, das ist in der Natur der Sache, da ist eine gewaltige Überzahl, aber die weiblichen Nerds holen deutlich auf. Also wir sehen das ja schon auch an der Partei der Piraten, die hatten ja auch...
Ja, die hatten auch Schwierigkeiten, da überhaupt eine weibliche Person ja, reinzuholen.
Das, immerhin haben sie eine gekriegt, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Als Beispiel nehme ich da gerne diese Romantrilogie von dem Stieg Larsson, also Verblendung und wie sie heißen, also diese Krimi-Romane. Und da taucht ja diese weibliche Hauptprotagonistin auf, die Lisbeth Wallander. Das ist ja im Prinzip schon fast ein Asperger-Mädchen, die sehr verletzlich ist, aber auf der anderen Seite erbarmungslos und sogar brutal austeilen kann. Und sie ist eine Hackerin. Und das ist dann wirklich deutlich, dass in den letzten Jahren auch in dieser Szene, in der Hacker-Szene, immer mehr Frauen sich umtun.
Aber jetzt so ganz Bekannte, die wir jetzt kennen, weil das ist ja eine Romanfigur, gibt es jetzt nicht, oder? Also mir würde jetzt keine einfallen
direkt. Ja, Chefin oder die Marketingchefin von Google hat sich letztmalig also auch als Nerd bezeichnet. Da fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, aber jetzt sagen wir mal aus der weiteren Geschichte würde mir auf jeden Fall die Marie Curie noch einfallen.
Mhm. Wir haben irgendwie festgestellt, und das war auch deine Motivation, des Buch zu schreiben. In den 50er Jahren hat sich so dieser Begriff Nerd entwickelt. Mhm. Und du hast dich gefragt, gab es nicht vorher auch schon Nerds? Und bist dann bis in die Antike gegangen. Und da wollen wir jetzt starten. In der Antike. Wir haben die Kriterien ja gerade besprochen. Wen hast du da ausgemacht? Wer ist ein Nerd? Wir haben gerade über Aristoteles schon gesprochen. Und wer noch?
Ja, der Thales war mit Sicherheit einer. Das ist ja der mit dem berühmten Satz des Thales, mit dem wir uns ja in der Schule schon in der Mathematik herumärgern mussten, wenn wir kein Nerd waren. Der hatte ja auch dieses eindeutige Verhältnis zur Sexualität, weil seine Mutter hat ihn immer gedrängt, jetzt guck doch mal, du musst doch mal jemanden kriegen. Und er sagt, hat sie immer vertröstet und gesagt, jetzt ist das also wirklich noch zu früh dafür. Und dann wurde er älter und irgendwann meinte sich, jetzt guck doch mal, jetzt bist du schon so alt, jetzt musst du endlich mal eine Frau kriegen. Und dann hat er gesagt, jetzt ist es zu spät dazu. Und er hat also Zeit seines Lebens keine Frau gefunden, hat das also konsequent durchgezogen. Dafür ist er dann bei seinen astronomischen Betrachtungen, wenn er dann eben nach oben in den Himmel geguckt hat, auch mal hin und wieder in den Brunnen gefallen, weil er halt nicht nach unten geguckt hat. Das ist eben auch so ein Charakterzug. Dann den Aristoteles, den haben wir ja schon genannt. Der Heraklit war mit Sicherheit auch einer, wobei der auch noch einen Feinzucht des Nerds hatte. Er war sehr arrogant. Also man darf jetzt nicht sagen, dass ein Nerd ein Mensch ist, der Understatement betreibt. Der weiß, dass er klug ist und der zeigt das auch.
Jetzt ist es ja natürlich so, man schlägt nicht mal eben ein Lexikon auf und schaut, der ist arrogant. Wie bist du da vorgegangen?
Ja, also ich beschäftige mich jetzt schon seit längerem mit herausragenden Persönlichkeiten der Weltgeschichte vor verschiedenen Hintergründen auch. Und das hat man dann im Hinterkopf gespeichert. Aber es gibt auch noch einen anderen Zugang zu dem Thema. Mittlerweile wird ja auch sehr stark diese gedämpfte Form des Autismus diskutiert. Das ist das Asperger-Syndrom.
Ja.
Und es gibt mittlerweile viele Fachveröffentlichungen dazu.
Klär nochmal das Asperger-Syndrom für alle.
Das ist also eben, der Autist ist ja derjenige, der eben auch wirklich in seinem Tunnel lebt, Probleme mit den sozialen Kontakten hat und vor allen Dingen auch keine Empathie hat. Er kann also nicht nachvollziehen, was ein anderer Mensch fühlt. Und die gemäßigte Form dazu, sagen wir mal 50% Autismus, ist dann dieses Asperger-Syndrom. Und mittlerweile gibt es eben viele Psychiater, die eben auch sagen, dass bestimmte Figuren der Weltgeschichte eben deutliche Asperger-Symptomatiken hätten. Da wird auch eben beispielsweise immer der Einstein genannt, da wird der Andy Warhol genannt, aber auch noch viele andere Figuren.
Du sagtest gerade, dieses Leben im Tunnel und diese beschränkte Sicht auf alles, dann ist dem Nerd die Bezeichnung Nerd eigentlich total egal. Also der Nerd wird sich auch nicht als Nerd bezeichnen, weil es ihn einfach nicht interessiert.
Eigentlich müsste man davon ausgehen, dass es ihn gar nicht interessiert. Es gibt ja mittlerweile auch andere Begriffe dazu. In Amerika vor allen Dingen wird der Geek genannt. In Spanien wurde 2006 der Geeks Pride Day, also der Tag, in dem der Geek stolz auf sich selbst ist, ausgerufen. Und mal gucken, wie weit der die Runde macht. In Amerika ist es der Osaku, das ist dann auch eine spezifische Form des Nerds. Der Begriff selbst, der hat ja eine sehr eigentümliche Geschichte, keiner weiß, wo der eigentlich herkommt. Irgendein Schriftsteller hat ihn Anfang der 50er mal verwendet, aber hat vergessen zu erklären, was er eigentlich damit meinte. Und dann später ist er dann in der Newsweek aufgetaucht und die haben ihn dann einfach als langweiligen Spießer bezeichnet, was also eigentlich gar nicht stimmt mit dem, was wir heute darunter verstehen. Dann tauchten auch eine Zeit lang mal die Mitarbeiter einer elektronischen Firma auf, die hieß Northern Electric District und die hatten als Kürzel NERD drauf und die haben sich nur mit Elektronik beschäftigt und hatten diese riesigen Brillen auf.
Okay.
Also könnte sein, dass aus der Begriff daher gekommen ist.
Aber mittlerweile ist es auch ganz, ganz schick, sich als Nerd zu bezeichnen, oder verstehe ich das falsch?
Ja, das ist durchaus trendy geworden, wobei das Image sich gewandelt hat. Man kann ja jetzt auch eben öffentlich mithalten. Der Zuckerberg beispielsweise ist das neue Nerd-Modell, Kapuzenpullover, und der hat ja auch gar keine Brille auf, aber eben auch ein eher lässiges, schlampiges Outfit, aber eben nicht der Pickelige mit den fettigen Haaren, den wir jetzt noch aus den Filmen in den 90er Jahren kennen.
Du hast gesagt, Mode ist dem Nerd egal. Wie war das denn in der Antike? Hast du da auch recherchiert? War Aristoteles egal?
Aristoteles war es nicht egal, der war sogar sehr eitel, aber der wollte eben, wie man es später auch bei Salvador Dali gesehen hat, der wollte mit seinem Outfit eben davon ablenken, dass man ihm unangenehme Fragen zu seiner Persönlichkeit stellte. Das war sein Ziel gewesen. Er wollte eben seine Sache in den Vordergrund gerückt haben und dann hat er sich eben auch sehr nobel eigentlich sogar gekleidet, damit die Leute Distanz zu ihm halten. Und das ist ja für den Nerd letztendlich ganz wichtig. In dem Falle wird einfach die feine Kleidung dafür instrumentalisiert. Aber wir haben natürlich noch den Gegenpol dazu, das ist Diogenes, den wir als den Mann aus der Tonne kennen, was aber nicht stimmt, weil der hatte noch nicht mal eine Tonne. Der lebte ganz einfach auf der Straße, stank erbärmlich, aber war immerhin aufmüpfig genug, den großen Alexander aus der Sonne zu jagen.
Okay, erklären wir an ihm mal noch weitere Kriterien.
Ja, beim Diogenes ist es dann eben auch die Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten. Nerds haben da keinen Respekt, weil sie halten sich natürlich auch selbst für klug und haben nur lediglich vor den Leuten Respekt, die noch klüger sind. Und das sind ja sehr, sehr, sehr wenige, also haben sie fast nie Respekt. Das ist die konsequente Logik daraus. Und Diogenes, der war schon so ein Fall. Kein anderer als ein Nerd würde sich trauen, also wirklich dem mächtigsten Mann der damaligen Welt, tatsächlich zu sagen, jetzt hau mal ab, du stehst in der Sonne.
Wobei er keine Tonne hatte.
Nee. Er hatte keine Tonne, noch nicht mal die.
Aber wie ist dieses Gerücht entstanden?
Das weiß man nicht, weil man sich einfach wahrscheinlich nicht vorstellen konnte, vermute ich jetzt mal.
Dass einfach jemand sowas sagt, wenn nicht einer in der Tonne ist.
Ja, genau so ist es.
Wir wollen uns kurze Pause gönnen, Jörg. Du bist sehr gefragt und deshalb musst du einmal kurz durchatmen. Musst uns aber vorerklären, Moody Waters, ne? Das ist ein Wunsch von dir, Manish Boy. Warum?
Das ist ja der absolute Gegenpol zum Nerd. Das ist der He-Man, der echte Kerl.
Der He-Man, und den wollen wir jetzt hören. Wo eine Brille ist, ist auch ein Weg. Das ist ein Buch von Jörg Zittlau und er ist uns zugeschaltet aus Bremen. Guten Abend, Jörg.
Hallo.
Jörg, wir haben jetzt gerade die Antike abgeklappert. Wir suchen den Nerd und den Nerd der Geschichte. Und du hast zwei Aspekte noch, Philosophie und Wissenschaft. Mhm. In der Philosophie, wen hast du da als Nerd ausgemacht?
Also mein Lieblingsnerd überhaupt ist Immanuel Kant.
Ja, du hast geschrieben, der Preußen-Nerd.
Der Preußen-Nerd, also der lebte ja in Königsberg und ist im Prinzip nie richtig da weggekommen.
Ja.
Und hat trotzdem also nicht nur Vorlesungen zur Ethik oder zur Moralphilosophie gemacht, sondern tatsächlich auch Vorlesungen zur Geografie, obwohl er nie irgendwie etwas davon gesehen hat. Was wiederum zeigt, dass ein Nerd durchaus fantasievoll sein kann. Das wird denen ja auch gerne unterstellt, dass sie es nicht wären. Aber ein Entschuldigung, Nerd.
An dieser Stelle, Karl May. War Karl May ein Nerd?
Ja, der war so,
ja!
so ein Wilden Westen, wie der sich da ausgedacht hat, oder auch ein Wilden Osten, das machen sie nur, wenn sie ein Nerd sind. Sonst würden sie so schreiben wie Jack London oder Ernest Hemingway. Dann käme mir sowas daraus, wenn sie ansatzweise das miterlebt hätten, aber das hat er ja nicht. Das hat er ja wirklich. Das ist eine reine Kopfgeburt. Das ist typisch Nerd.
Bei Ernest Hemingway ist ja auch Alkohol sehr viel im Spiel gewesen. Wie steht der Nerd zum Alkohol?
Überhaupt nicht. Generell bei den Suchtmitteln werden sie bei den Nerds kaum fündig werden. Sehr schöne Anekdote dazu ist auch bei Frank Zappa. Gerade bei Rockmusikern vermutet man ja eigentlich immer, dass die irgendwie ein Drogenproblem haben.
Man sehnt sich förmlich danach.
Ja, aber der hatte überhaupt gar keins. Den haben sie mal zu einem Rockkonzert mitgenommen. Er sollte sich da was anhören. Es war Pink Floyd, genau. Und dann kam irgendein Fan zu ihm an und hat ihm dann also eine Packung Hasch dann eben also rüber gedrückt. Und er hat vollkommen verständnislos darauf geguckt und gesagt, was ist das denn? Und das war nicht etwa Gehabe oder Getue, der konnte tatsächlich nichts damit anfangen, weil Drogen für ihn generell einfach nicht in Frage kamen. Also auch nicht moralisch hat er sich verurteilt, im Gegenteil, er hat ja später auch in seinen Liedern immer den freien Drogengebrauch auch propagiert, aber er selbst hat es nicht gebraucht.
Wie kriegen wir den Dreh jetzt wieder zu Immanuel Kant?
Ja, der Immanuel Kant ist dann eben der Nerd der Philosophie. Er war halt, der hat auch die Welt aus dem Kopf entworfen, eigentlich ähnlich wie Frank Zappa, nur eben im philosophischen Gebilde. Und er hat ein sehr geordnetes Leben gehabt. Es war so geordnet gewesen, dass die Königsberger ja tatsächlich ihre Uhren nach seinen Spaziergängen gestellt haben.
Ist das so, dass ein Nerd auch sehr ritualisiert ist?
Ja, der ist sehr ritualisiert. Wobei, wenn er sich einmal in seiner Sache vertieft, kann es natürlich auch sein, das kennt man von den Computerfreaks, dass sie sich da die Nächte über die Ohren hauen, um die Ohren hauen. Das passierte bei Kant nicht. Da war er also dann doch noch mehr Preuße als
Nerd. Um 21.15 Uhr ging Immanuel Kant ins Bett. Oder er hatte seine Prinzipien. Er musste auch zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehen?
Ja, das hat er von sich selbst gefordert, obwohl ihm das total schwer fiel. Also sein Diener, das war der Diener Lampe, der hat ihn also auch immer ganz stramm wecken müssen, also sogar rütteln müssen, weil der Immanuel also partout dann auch Probleme hatte. Also die Disziplin, die er vorgelebt hat, die ist ihm nicht einfach in die Wiege gelegt worden, die hat er sich hart erarbeiten müssen.
Wenn stumme Ochsen brüllen.
Das ist der Thomas von Aquin.
Richtig.
Ja, das ist dann eben einer von den Kloster-Nerds, um es jetzt mal so despektierlich zu sagen, der dann halt Kirchengeschichte geschrieben hat. Das Ungewöhnliche an ihm, was sie eigentlich bei einem Nerd wenig finden, ist, der war unglaublich dick. Also der war kein Kostverächter, der war schon geradezu fresssüchtig. Er war so dick, dass man sogar das Stehpult, an dem er gelehrt hat, ausschneiden musste, damit er da also mit seinem Bauch dahinter passte.
Entschuldigung, ich möchte nicht lachen.
Aber es war halt so gewesen, dass er trotzdem die Charakterzüge eines Nerds hatte. Also auch die Art und Weise, wie er Kirchengeschichte betrieben hat und wie er wirklich darauf Wert gelegt hat, wie der Einzelne zu Gott findet, das hatte schon sehr nerdtypische Züge.
Und Friedrich Nietzsche?
Ja, Friedrich Nietzsche. Das ist dann wieder der sensible Nerd, also der, dem sie nicht zu nahe treten dürfen, der auch schnell beleidigt ist und der auch mit Sexualität überhaupt nichts anfangen kann. Er wollte wohl gerne, aber es ist ihm ja nie gelungen. Das einzige Mal, wo er mal ein bisschen näher Kontakt hatte, da hat man ihn in einem Bordell in Köln mitgenommen. Und der war so irritiert, dass er sich sofort ans Klavier gesetzt hat und eine Etüde für die Damen gespielt hat. Also, das ist dann auch schon wieder ein sehr nerd-typischer Zug, der ihm zu eigen war.
Entschuldigung, da musst du kurz sagen, wie bist du recherchehalber darauf gestoßen? Also,
ja, das ist.
Steht das in seiner Biografie
auch? Ja, das steht in diversen Biografien. Sie müssen natürlich schon, also ich könnte jetzt nicht von mir behaupten, dass ich da alles so durchwälze, weil so viel habe ich auch nicht gelesen. Man entwickelt natürlich im Laufe der Zeit die Kunst des Querlesens und dann fallen einem solche Geschichten dann eben ins Auge. Und dann ist man auch froh als Journalist, wenn einem das ins Auge fällt.
Wir haben gerade eben dieses Lied gehört, Manish Boy von Muddy Waters. Und da sagtest du, das ist so der He-Man, das ja. Gegenteil des Nerds. Wer ist denn so der Anti-Nerd?
Also das muss man sagen, also der gehört mit Sicherheit dazu. Wobei, das war jetzt ganz interessant, das war eine Aufnahme mit Johnny Winter und der war wieder ein totaler Nerd. Ja, der hat sich total in seinem Gitarrenspiel also, vergraben.
Die können auch zusammen so.
Die können auch zusammen, na klar. Ne? Weil wenn der Nerd in seiner Musik auf, ich habe da auch mal Auftritte von den beiden gesehen, wo der Johnny Winter dann also wirklich da mit seiner Gitarre rotiert und der alte Buddha, dieser Muddy Waters, dann also wohlgefällig dazugeguckt hat und immer genickt hat. Also die haben sich super verstanden. Also Muddy Waters ist der typische Anti-Nerd und ich würde jetzt mal sagen, sie brauchen also nur die Geschichte der amerikanischen Präsidenten durchgehen, da werden sie unglaublich viele Anti-Nerds finden.
Aber ich merke, dass du auch eine gewisse Begeisterung für Nerds hast. Ja. Kam das, war das vor dem Buch schon da oder
ja.
Warst du durch die Recherche, warst du so begeistert, was in gewissen Biografien stand?
Es ist einerseits, hat mich, die Begeisterung hat einfach immer mehr zugenommen, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Aber schon in meiner Schulzeit, irgendwie in unserer Schulzeit hatten wir alle irgendwelche Nerds bei uns. Sie waren wenige, aber es gab sie, ja. Hatte ich immer Bewunderung dafür, weil ich auch fand, dass die mutig sind. Die haben ja kein Verhältnis mit Autoritäten. In manchen Punkten, ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, da waren diese Nerds auch klüger als die Lehrer und die hatten auch keine Probleme damit, denen das zu zeigen, auch wenn sie dann dafür fürchterlich abgebürstet wurden.
Frage in die Runde, habt ihr Nerds in der Schule gehabt, außer dass man jetzt die Namen nennt?
Ja, ich musste gerade eben, ich habe tatsächlich an einen Mitschüler mich gerade erinnert gefühlt, der viel gehänselt wurde, ein sehr schlauer Mensch war, auch sehr schnell sich habilitiert hat, übrigens also erschreckend schnell, und der aber ja als Streber sozusagen dargestellt wurde, aber das war er in der Form nicht. Der hat nie irgendjemand den Hintern geküsst. Der hat genau das gemacht, was eben zur Sprache kam, nämlich durchaus auch mal gezeigt, wenn was nicht stimmte und ja, und auch Leute verteidigt, also gegenüber Lehrern, das war, der hat eigentlich eine recht hohe Sozialkompetenz, die man oft Nerds ja eigentlich nicht so zuschreibt, oder?
Ja, das ist dann, wir wollen das nicht sehen bei denen. Die haben diese Sozialkompetenz, weil sie ein starkes Gerechtigkeitsempfinden haben. Und das ist ja sehr wichtig. Und da sind wir normale Menschen ja zum Teil sehr biegsam. Und der Nerd lässt sich da nicht verbiegen.
Ich habe so einen ähnlichen Fall, wobei da das Problem war, dass der einfach auch so, wir sind dann zusammen auf eine Freizeit gefahren und der wusste nicht, was er mit Wischlappen und Eimer anfangen soll. Ansonsten ein extrem intelligenter junger Kerl, aber auch so, was so normal praktische Dinge angeht, halt. Ich weiß, ich bin mir da aber nicht so ganz sicher, ob der dann so tut und das als Entschuldigung nutzt, weil er halt Nerd ist quasi, oder ob er tatsächlich nicht wusste, was er mit dem Wischmopp machen soll.
Ja, der am Anfang ist wahrscheinlich die tatsächliche Unfähigkeit, das zu benutzen. Und irgendwann, es sind ja intelligente Menschen, dann entdecken sie, dass sie damit ja auch Punkte sammeln können, weil sie eben dann automatisch von der Hausarbeit abgenommen werden, weil die anderen dann Angst haben, der macht eh alles verkehrt.
Eine Frage, ist das Schulsystem ausgerichtet, um Nerds zu fördern?
Teils, teils. Die Schrägheit der Nerds kommt natürlich überhaupt nicht zum Tragen. Da wird ja doch immer noch mehr Anpassung gefördert. Und das wollte ich jetzt auch nochmal sagen, weil ich das gerade jetzt gehört habe von Ihrer Seite da. Es ist in der Tat so, der Nerd ist nicht derjenige, der immer mit dem Finger schnippt und unbedingt drankommen will, wenn der Lehrer die Frage stellt. Der Nerd, manchmal meldet er sich auch überhaupt nicht. Also das ist halt ein ganz anderer Fall. Und von daher hat der Nerd natürlich schon automatisch Probleme, weil er nicht unbedingt durch Kooperation auffällt.
Jörg, wir haben die erste Stunde schon rum. Wir haben gleich noch 30 Minuten. Welche Aspekte sollen wir ab 19 Uhr alles noch klären?
Was können wir da noch klären? Also, ja, dass Nerds auch durchaus künstlerisch sein können.
Ja.
Dass wir die also in der Musik finden, dass wir die in der Kunst finden. Und ja, vielleicht auch den Nerd-Humor mal thematisieren, weil der ist ziemlich problematisch.
Der Nerd-Humor? Gib mal einen kleinen Vorgeschmack.
Ja, also vielleicht habt ihr den Film gesehen, Paul, ein Alien auf der Flucht.
Leider nein.
Das sind zwei Super-Nerds, total verstrahlt, die da also durch Amerika fahren. Und dann finden die tatsächlich so einen Alien, Paul. Und der ist also auch total verstrahlt irgendwie, der kratzt sich die ganze Zeit immer an den Eiern. Und dann sitzen die beiden halt vorne da und dann sagt der eine zum anderen, ist schon komisch, ne? Jetzt fahren wir hier durch die Staaten und hinten sitzt ein Alien und macht uns Tee. Und der andere sagt, ja wieso, willst du lieber Kaffee? Das ist halt der Nerdhumor.
Und weitere Beispiele hören wir nach 19 Uhr nach den Nachrichten vor Cap Moment, Keep It Simple. Einen wunderschönen guten Abend. Ich kann sagen, das Studio ist jetzt gut gefüllt. Daniel Stender aus der Online-Redaktion ist da, Stefanie Gebert, Nachrichtenredaktion, Katrin Ohlendorf und Christiane Wirz ist jetzt hinzugekommen. Christiane, du hast jede Menge Gedanken gemacht, wer denn auch ein Nerd sein kann. Da gehen wir gleich ein bisschen genauer drauf ein. Ich möchte aber unseren Gast vorstellen, der aus Bremen zugeschaltet ist, Jörg Zittlau. Jörg, du hast ein Buch über Nerds geschrieben und ich liebe immer noch den ersten Satz deines Buches. Nerds, sind das nicht die armen Tiere, denen immer das Fell abgezogen wird, den deine Mutter gesagt hat, als sie das Buch gelesen hat? Das ist immer noch sehr beeindruckend. Und wir haben nochmal in der Redaktion gefragt, was ist eigentlich ein Nerd?
Woran erkennt man einen Nerd? Ich hätte eigentlich erstmal gedacht, an der Brille erkennt man den Nerd. Das ist aber heutzutage gar nicht mehr der Fall, denn diese coolen, dicken, szenigen Brillen sind ja irgendwann Mainstream geworden. Insofern taugt das nicht mal als Unterscheidungsmerkmal. Das ist allerdings auch wahrscheinlich ein Kennzeichen des Nerds. Er ist eigentlich eine Art Trendscout und dann wird, was vorher nerdig war, zum Mainstream.
Einer, der in Bezug auf irgendeine Angelegenheit völlig abgedreht reagiert und in der Regel geht es ums Internet.
Ein Nerd sieht aus, bleich, unterernährt, mit hässlichen Brillen gestellt.
Ein Nerd hat eine Brille auf, lange fettige Haare, eine zusammengesunkene Haltung, bei der die Schultern nach oben klappen und sitzt meistens vor einem Computer. Dort macht er Sachen, die ich nicht verstehe.
Ein Nerd ist jemand, der sich mit Computern gut auskennt, aber mit Modegeschmack nicht.
Ja, wir haben ja schon eingangs der Sendung gehört, welche Kriterien angelegt werden, um die du zumindest in deinem Buch angelegt hast, um einen Nerd zu erkennen. Christiane Wirz ist jetzt im Studio. Christiane, du hast dich gefragt, du hast bestimmte Personen herausgesucht und gefragt, sind die Nerds? Welche sind das?
Also ich habe gerade einen wilden Ritt durch die Geschichte unternommen und das Stichwort war weibliche Nerds und da habe ich mich gefragt, ist nicht eigentlich Hildegard von Bingen in gewisser Weise auch eine Nerdfrau gewesen?
Woran machst du das fest?
Na ja, gut, sie war ja eine Mystikerin, sie war eine Ordensfrau, sie war eine Frau, die teilweise in Klausur gelebt hat, also im Mittelalter ab von einem Kloster in so einer ich weiß jetzt gar nicht, ich weiß den Spezialausdruck jetzt nicht. Also Klause, glaube ich, heißt es. Also sozusagen so ein Außenposten von einem Kloster, ganz alleine hat sie gelebt, um da ihre mystischen Erlebnisse und Inspirationen zu bekommen. Nee, also es heißt, glaube ich, wirklich Klause. Okay. Und
wir können die Frage auch auf Facebook stellen, vielleicht kriegen wir schnell
genau,
eine Antwort.
Genau, vielleicht kriegen wir es nachher raus. Jedenfalls habe ich gedacht, das könnte auch sein, dass das sozusagen, ich meine, Computer gab es ja nicht, aber dass das im Prinzip auch so ein Typus gewesen ist. Dann ist mir noch eingefallen, Friedrich der Zweite, das war ja ein Herrscher, der fasziniert auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendwie auch so ein bisschen ein mit einem komischen Gefühl hinterlässt. Das war dieser Kaiser, der dieses berühmte Falkenbuch hat schreiben lassen oder sogar selbst geschrieben hat, was heute noch gebraucht wird. Und wir haben gerade eben nochmal unserem Gedächtnis durch Wikipedia auf die Sprünge geholfen. Das ist tatsächlich der Mann gewesen, der so einen Forscherdrang hatte, also seine Zeit so weit voraus war, dass er, der wollte unbedingt herausfinden, was ist eigentlich der Ursprung der Sprache oder was ist eigentlich die Ursprache des Menschen. Also der sprach verschiedene Sprachen, Arabisch zum Beispiel, ich glaube auch Französisch und Italienisch sowieso. Und der war eben auf der Suche nach dem Ursprung der Sprache und hat dann Babys isolieren lassen. Also er hat sie versorgen lassen von Ammen mit Nahrung und auch hygienisch. Aber die Ammen durften den Babys keine körperliche und keine sprachliche Zuwendung zukommen lassen. Und er wollte einfach wissen, was sprechen diese Babys, wenn sie sozusagen nicht mit den Ammen in Kontakt sind, wenn die Ammen nicht irgendwelche Kosenamen sagen und so weiter. Und es ist leider eben ein ganz brutales Experiment gewesen, was dazu geführt hat, dass diese Säuglinge alle gestorben sind. Und dieser Forscherdrang, dieser irre Forscherdrang, der auf der einen Seite so eine grausame Seite auch irgendwo hat, da habe ich auch irgendwie gedacht, ist das nicht eventuell ein Nerd?
Jörg?
Ja, durchaus. Also der Friedrich der Zweite auf jeden Fall. Mir fällt aus der neueren Geschichte, gerade wo du das jetzt sagst, auch noch ein anderer Fall ein aus dem Faschismus, der Mengele, der diese Experimente auch durchgeführt hat im Zeichen des Faschismus und dann eben wirklich Überlebensexperimente mit Menschen gemacht hat, die man damals als niederer Herkunft bezeichnete, eben Juden und eben Sinti und dergleichen mehr. Der wollte tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnisse damit sammeln. Der war davon überzeugt, dass das also für die Forschung durchaus notwendig ist. Und wenn einer tatsächlich Kinder von jeglicher Zuwendung fernhält, dann geht das ja in eine ähnliche Richtung.
Wir haben uns auch gefragt, wie das Verhältnis eines Nerds zur Mutter ist.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke mir, dass eine bestimmte emotionale Tiefe dort nicht vorkommt. Also das ist mir aufgefallen bei allen Nerds, die ich jetzt für dieses Buch untersucht habe. Diese ja Wärme, die haben sie wohl von der Mutter so nicht gekriegt. Die haben schon auch Zuwendung gekriegt, ganz klar. Ja, und man hat sich auch mit ihm beschäftigt. Aber das, was wir gemeinhin als Wärme bezeichnen, wohl eher nicht.
Ist das nicht eine steile These? Darf ich mal ganz kurz, ist das nicht ein bisschen sehr?
Nee, man muss Folgendes betrachten. Die These, die ich jetzt gestellt habe, beinhaltet ja nicht, was Ursache und Wirkung ist. Es ist natürlich auch Folgendes. Wenn ich jetzt eine Mutter wäre und ich habe dann so ein Nerdkind vor mir, dann werde ich natürlich auch in gewisser Weise darauf reagieren. Und das ist so, wie es da eben von die Signale von diesem Kind kommen, werden sie bei mir als Mutter natürlich dann auch Gegensignale erzeugen. Und wenn ich will, dass es diesem Kind gut geht, will ich es ja auch nicht mit überbordenden mütterlichen Emotionen erdrücken. Das kann natürlich dann auch einfach nur eine Reaktion sein.
Aber wie ist das bei den Nerds selbst? Kriegen Nerds Kinder und wie verhält sich ein Nerdvater, eine Nerdmutter zum Kind?
Leben sie in der freien Wildbahn?
Ja, es gibt ja welche, die haben ja durchaus viele Kinder. Bill Gates hat ja, glaube ich, 3 oder sogar 4 Kinder. Also auf jeden Fall sind es 3 Kinder. Mark Zuckerberg, gut, der ist jetzt noch nicht in dem Alter vielleicht kommt das da ja auch noch. In der Geschichte ist es natürlich so, bei den Klosterbrüdern finden sie das überhaupt nicht. In der Philosophie generell.
Ja, würde ich so sagen,
an dieser Stelle blenden wir aus.
Also bei den Philosophen weiß man, dass das wurde auch mal nachgezählt, also die großen Philosophen der Weltgeschichte, 50% von denen waren noch nicht mal verheiratet. Also das ist da schon eher die Ausnahme. Wobei man sagen muss, dass ein Nerd natürlich schon Interesse daran hat, also auch sein Erbgut weiterzugeben, weil er ist ja schon durchaus eitel. Er weiß ja, dass er gut ist, dass er klug ist und von daher hat er natürlich auch ein Interesse daran, das weiterzugeben. Aber sagen wir mal so, er hat jetzt mehr Chancen als früher, weil es ja jetzt auch die Möglichkeit der künstlichen Befruchtung gibt und der Laborerzeugung. Das heißt, dann muss er jetzt nicht mehr unbedingt eine Frau dafür finden.
Es droht also der Labornerd.
Ja, sagen wir mal so, der Nerd hatte in der Geschichte immer ein großes Problem, das war die Fortpflanzung. Ja, und in der Evolution haben sie generell immer ein großes Problem, egal welches Tier sie sind. Sie brauchen eine Fortpflanzungsquote, damit es weitergeht mit ihnen. Das war immer ein großes Problem der Nerds. Und durch die Technik natürlich jetzt könnte es sein, dass dieses Problem sich erledigt hat und die dann tatsächlich zur dominanten Persönlichkeit der Geschichte werden.
Das klingt jetzt aber so ein bisschen, als wäre das Nerdtum ihrer These nach, deiner These nach, vererbbar.
Also ich würde tatsächlich so weit gehen, dass es ein evolutionäres Sondermodell des Menschen ist. Okay. Und zwar
das könnte, musst du genauer erklären.
Ja,
und was zwar, ist denn das für ein Auto?
Der Nerd. Das ist ein bionegatives Auto. Während andere Menschen sich darum kümmern, im Leben zu funktionieren, also auch erotisch und sexuell zu funktionieren, dass sie nach Partner suchen und dergleichen mehr, auch Wert aufs Essen legen, aufs Schlafen legen, auf Gesundheit legen oder so, ist der Nerd der Gegenentwurf dazu, dem das alles wirklich egal ist, der sich nur um seine Sache kümmert. Das ging in der Steinzeit schon los, dieses Problem. Alle anderen sind dem Mammut hinterhergejagt und haben danach miteinander kopuliert. Nur der Nerd, der hat irgendwo in der Ecke gesessen und irgendwelche Zeichnungen von Käfern angefertigt. So sagen. Dieser Typ des Verkopften, das ist einfach eine Sache, die unser Gehirn als Möglichkeit in sich birgt und der Nerd ist dann eben ja, die Personifikation dieser Möglichkeit, die das Gehirn bietet, dieses Bionegative.
Eric Clapton, ein Nerd?
Nee, der hat auch riesige Brillen getragen, aber das ist einfach, er ist ein Chamäleon, der auch in der Musik sehr viele Wandlungen hinter sich hat.
Und trotzdem haben wir seine Musik jetzt. Im Buchhandel können Sie kaufen, Nerds, wo eine Brille ist, ist auch ein Weg. Geschrieben hat das Jörg Zittlau. Er ist uns zugeschaltet aus Bremen. Jörg, du hast vorab schon gesagt, dass du das Buch mit dem Augenzwinkern geschrieben hast. Klar. Und auch sicherlich sehr viel Spaß hattest. Und dass wir gerade so ein bisschen gesponnen haben, dass auch den Nerds ihr Gen weitergeben können, dass es ein besonderes Gen ist. Gibt es manche Stellen, über die du sehr lachen musstest im Buch?
Da gibt es eine ganze Menge Stellen, also auch beim Immanuel Kant beispielsweise, der hatte einen Freund gehabt, der war noch viel mehr Nerd als er selbst. Und die haben sich regelmäßig nachmittags immer zum Philosophieren getroffen. Aber es war eigentlich immer dasselbe Ritual. Also der eine war dann halt schon da gewesen, Immanuel Kant, der war schon da gewesen, dachte philosophisch nach, ist eingeschlafen in seinem Sessel. Der andere kam halt hinterher, sieht, oh, der schläft, hat sich daneben gesetzt. Und dann haben die halt gemeinsam miteinander geschlafen. Anders kann man das nicht nennen. Also haben dann gepennt. Und dann sind sie aufgewacht, wirklich fast zeitgleich, und haben unvermittelt angefangen zu philosophieren. Also nur nicht mal irgendwie nach einem Kaffee verlangt oder sonst was, sondern aus dem Schlaf raus, durchstarten, in die Philosophie rein.
Und also schlafen war das Warm-up.
Das war das Warm-up. Ja, ich meine, ist ja natürlich so, nach diesem Power-Napping, wie man das heute so schön sagt, ist man ja dann auch fitter.
Du hast gesagt, wir sollten auf jeden Fall über Kunst und Kultur und ist Kunst und Kultur so ein Sammelbecken von Nerds?
Nee, eigentlich stellten wir uns das immer so vor, dass das eben gerade nicht so ist, weil wir ja immer sagen, dass die Kunst und die Musik eben vor allen Dingen vom Bauch, vom Herzen geleitet wird. Das wird uns auch immer suggeriert, wird auch durch entsprechende Filme suggeriert, wie beispielsweise Amadeus, also über Amadeus Mozart, der ja da als sehr sinnlicher Mensch und ja auch sehr eben nicht kopfgesteuerter, sondern bauchgesteuerter Mensch dargestellt wird. Und das ist vollkommener Kokolores, weil sowohl Beethoven als auch Mozart, die hatten deutliche Züge eines Nerds. Sonst hätten sie überhaupt so ein gewaltiges Werk, was die in ihrem relativ kurzen Leben ja verfasst waren, haben, das hätten sie gar nicht hingekriegt.
Jörg, ich bin begeistert, weil eine Frage, da möchte ich unbedingt eine Antwort drauf haben. Mhm. In deinem Buch steht Epilog, hat der Nerd eine Zukunft? Mhm. Deine Antwort.
Der Nerd hat eine Zukunft. Erstens sehen wir das ja überall in der Wirtschaft. Da sind unglaublich viele Milliardäre mittlerweile dabei. Und wer Milliardär ist, der hat heute eine Zukunft. Und das Zweite ist, das hat
man. Muss schon jeder Milliardär ein Nerd sein?
Nee, das nicht. Aber es ist halt einfach so. Siehst du, wenn du ein Nerd bist, dann hast du zwei Existenzmöglichkeiten. Entweder du startest durch und aus dir wird was ganz Großes und du machst Weltgeschichte. Oder aber du endest irgendwo in einer kleinen Kammer und brüsselst da vor dich hin, bis du ganz kalkweiß bist und in dich zusammenfällt.
Du hast gerade eben von nerdigen Zügen von Beethoven oder Mozart gesprochen. Aber da muss ich sagen, so nerdige Züge hat ja eigentlich jeder. Also jeder hat ein besonderes Hobby oder ganz besondere Vorlieben. Insofern, ja, sind wir auch alle so ein bisschen nerd.
Wenn es denn so ist, ja, wenn wir Menschen eine Sache haben, in der wir wirklich alles um uns vergessen, wirklich ganz in diese eine Sache hineingehen und uns da drin verlieren, wie man das auch so schön sagt, dann ist das bestimmt ein nerdiger Zug. Aber ehrlich gesagt, gerade in unserer heutigen Zeit, in der heutigen Entwicklung der Gesellschaft, sieht man ja einen entgegengesetzten Trend, dass die Leute so richtig in eine Sache nicht mehr bereit sind zu gehen.
Spielen Nerds?
Kommt drauf an, was das für Spiele sind. Der Bill Gates hat, bevor der Microsoft gegründet hat, hat er nur Computerspiele gezockt. Das wird immer gerne vergessen. Weil gerade Eltern wollen eigentlich ihre Kinder von der Computerkonsole irgendwie wegkriegen, weil sie Angst haben, die verblöden dann total. Der Bill Gates, das hat er auch selbst mal gesagt, ist gerade dadurch also dann zum Computerfreak geworden.
Wir wollen mit dir spielen, Jörg.
Ja, ich hab's.
Wenn das D-Radio-Wissen Aerobic möchte oder sehnt sich nach Auflösung. Daniel, heute die Frage.
Ja, also wir haben heute in unserer täglichen Trainingseinheit für die Ohren haben wir Oscar-prämierte Filmmusik gesucht und ich trage mal kurz so die Bedienungsanleitung sozusagen, sagt man das, für dieses Rätsel?
Klingt gut. Ja,
Bedienungsanleitung. Sie hören eine Collage aus Liedern, deren Komponisten mit dem Oscar ausgezeichnet wurden. Allerdings haben sich zwei Lieder und das Wimmel der verschiedenen Klänge gemischt, die nicht zu den Oscar-Hits gehören.
Jörg, du bist derjenige, der jetzt noch einmal mitraten kann. Die Hörer haben ihre Lösung schon bereits eingereicht. Du bist jetzt derjenige, der auflösen darf. Und wir hören jetzt erstmal ins Rätsel. Falling so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. Look into my eyes and you will see what you mean to me. Say it for always, that's the way it should be.
say you must love me. You must love me.
Save me.
I'm a goat in your stable. I'm a Cain. What's the able Mr. Catch me if you can. I'm going down in a blaze of glory.
To Philadelphia.
Jörg, du hast eine Collage aus Liedern gehört, die den Oscar gewonnen haben. Allerdings haben sich zwei unters Gewimmel gemischt, die nicht zu den Oscar-Hits gehören. Und Jörg, ich weiß, dass du lösen kannst.
Ich glaube, da bin ich restlos überfordert jetzt.
Ist auch gemein, das ging so schnell.
Ja, wie viel Lieder waren das jetzt insgesamt? Selbst das könnte ich jetzt gar nicht mehr sagen. Wie viel waren es?
Okay, es waren 6.
Es waren 6. Ja, also generell Oscar verdächtig würde ich immer die Balladen zählen, aber es waren irgendwie alles Balladen. Also kann ich nichts zu sagen. Ich weiß es wirklich überhaupt nicht.
Daniel?
Wir lösen auf. Ja, wir lösen jetzt mal auf. Okay. Also, die Songs, die einen Oscar gewonnen haben, das war einmal Phil Collins, You'll Be in My Heart aus Tarzan, Lionel Richie, Say You, Say Me, White say you. Nights, Die Nacht der Entscheidung.
Bitte schön, Ingo.
Nein, danke. Dann noch Madonna, You Must Love Me, Evita und Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia und aus dem Film Philadelphia. Aber die falschen Songs waren Bryan Adams, Everything I Do It For You, der war nur nominiert. Und John Bon Jovi, Blaze of Glory, Young Guns 2. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob der überhaupt nominiert war.
Klingt jedenfalls gut, findet Stefanie Gebert aus der Nachrichtenredaktion.
Das ist gemein, sowas zu
sagen. Wieso?
Irgendein Musiknerd wird es gelöst.
Ja,
haben.
Das wollte ich gerade sagen. Ja.
Wir blicken nochmal auf die Geschehnisse des Tages. Wir kommen nämlich zum Ende der Sendung. Stefanie,
ja.
Welche Meldungen haben es bei uns ins Programm geschafft oder hast du Meldungen mitgebracht?
Einen Moment, wir müssen noch auflösen.
Ach, wir müssen noch auflösen.
Also wir haben aufgelöst, schnell. Aber wir ich haben noch keinen Gewinner.
Ah, wir haben keinen Gewinner.
Ja, also
wir losen.
Jörg, du sagst Stopp. Stopp.
Daniel schmeißt die Lostrommel an und ich schlage den Gong.
Ja.
Also.
Jörg?
Irgendwann Stopp sagen.
Stopp.
Ja. Gewonnen hat Nicola Kunz. Es gibt ein derer gewissen Überraschungspaket, darin ist enthalten ein T-Shirt. Ah, ja, Überraschungspaket.
Herzlichen. So ist es.
Was steht auf dem T-Shirt? Ich bin ein Nerd.
Das schreiben wir mit Edding
so
noch drauf.
So ähnlich, die Radiowissen.
Wir blicken noch kurz auf die Nachrichten.
Ja, ich erzähle kurz, was wir an Nachrichten nicht reingenommen haben, weil die Nachrichten hört ihr ja gleich, die tatsächlich... Ach nee, stimmt, erst um 8, aber egal. Ich erzähle kurz. Wir hatten den Maya-Kalender, über den haben wir viel diskutiert und spekuliert, weil es ja hieß, am 21. Dezember 2012 würde laut deren Berechnung die Erde und alles zur Ende-Zeitrechnung. Es ist aber so, dass jetzt ein Mittelamerika-Forscher sagt, das hält ja alles für Gerüchte, diese Spekulation. Wir fanden die Formulierung so schön, die Spekulation für Gerüchte halten. Das ist tatsächlich eine Meldung gewesen, wo man gesagt hat,
weg damit.
Weg damit. Gleiches galt für eine CNN-Meldung und da war es tatsächlich auch noch so, dass es noch spekuliert wird, angeblich planen die USA, die Opposition in Syrien zu bewaffnen.
Okay.
Auch das ist noch Spekulation. Wäre, wenn es sich bestätigen würde, natürlich eine Meldung sonst bei uns. Und dann gibt es viel Spekulation darüber. Es gibt jetzt das Dokument, 12 Seiten hat es von den Staatsanwälten, was die Causa Christian Wulff angeht. Und da gibt es erste Meldungen darüber, was jetzt wofür spricht oder nicht. Auch das ist alles so kleinteilig und noch so viel spekulativ. Da weiß man einfach noch nicht, was da genau bei rauskommt, dass wir auch das zur Seite gestellt haben.
Danke Stefanie Gebert aus der Nachrichtenredaktion. Das war die D-Radio. Wissen Redaktionskonferenz in der Technik Andreas Reder. Extra reingekommen Katrin Ohlendorf, 20 Uhr Hörsaal, bitte einschalten. Erste Liebe, Daniel Stender, Online-Redaktion und die Fans der Sternzeit machen Druck, die ab gleich gesendet wird. Ich bedanke mich bei Jörg Zittlau, er ist unser Gast gewesen heute der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Nerds, wo eine Brille ist, ist auch ein Weg. Dankeschön Jörg, schöne Grüße nach Bremen.
Jo, danke auch.